Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich sitze hier und spreche das Intro ein und bin ein bisschen aufgeregt oder nervös, weil diese Folge was ganz Besonderes ist für mich. Also jede Folge ist auf ihre Art irgendwie krass persönlich und bedeutet mir richtig viel. Aber diese Folge hier ist ein bisschen anders, weil sie zugleich auch so eine Art Reveal ist. Ich habe ja bis jetzt noch gar nicht gesagt, in welchem Verlag ich gelandet bin. Aber ihr habt es jetzt ja schon in der Beschreibung gesehen. Ich spreche mit meiner Lektorin, der wunderbaren Duigu Maus. Und damit ist auch klar, welcher Verlag es geworden ist. Und zwar der Penguin Verlag bei Penguin Random House. Und ja, ich bin richtig happy, das jetzt auch sagen zu können. Und bei unserem Kreativdate haben wir natürlich auch darüber gesprochen, wie ist dieser Vertrag eigentlich zustande gekommen? Wie hat sie das erlebt? Ich glaube, ich habe jetzt schon lang und breit dargelegt, wie das aus meiner Sicht war. Aber jetzt nochmal die Verlagsseite zu sehen, war für mich natürlich auch mega spannend. Und vor allem haben wir aber auch mal einen Blick nach vorne geworfen, um zu schauen, wie es letztendlich weitergeht. Also, was sind die nächsten Schritte? Worauf kann ich mich einstellen? Wie geht es eigentlich weiter, wenn so ein Buchprojekt bei einem Verlag gelandet ist? Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Falls ja, dann hinterlasst gerne 5 Sterne, empfehlt den Podcast weiter. Und ich freue mich auch immer über Nachrichten von euch an mail@kreativdate.de oder an meinen Instagram-Channel. Ja, und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Dein Kreativdate.
Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass du da bist, Rico. Hallo nach Edinburgh.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
Wie cool ist das, dass du gerade in Schottland sitzt und ich hier im Rhein-Sieg-Kreis und wir miteinander sprechen können? Vor allem, weil ich im Dezember, haben wir gerade schon festgestellt, auch in Edinburgh sein werde und du mir schon gesagt hast, dass du mir da eine kleine Mail mal zusammenstellen willst. Total nett.
Auf jeden Fall, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich schwärme immer gerne über Schottland und über Edinburgh. Und ich glaube, ich bin aber gerade auch fast in einer anderen Klimazone. Also bei uns ist es zwar sonnig, aber relativ kühl. Und bei euch in Deutschland ist es, glaube ich, sehr, sehr warm, ne?
Ja, vor allem in Süddeutschland meine ich, dass da sind schon so die 38 Grad. Hier, wo ich bin, ist es erstaunlich angenehm. Also ich freue mich jeden Tag, dass es nicht so heiß ist, weil ich bin ja Nordlicht und ich leide bei Temperaturen über 25 Grad immer sehr und funktioniere dann auch nicht mehr richtig. Und kann dann auch nicht schreiben. Das ist echt ein Problem hier, weil hier staut sich die Hitze manchmal
Ja, das
ganz
kann ich
schön.
sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch
Ja.
25 Grad ist eigentlich optimal.
Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du ja quasi am Montag schon in einen langen Urlaub startest und ab morgen auf einer Messe in UK unterwegs bist oder auf einem Festival, ne? Ein
Genau,
Krimi-Festival.
das ist in Harrogate, ein Krimi-Festival, auf dem sich Autorinnen und Agenturen treffen. Und genau, ja, das ist sehr spannend. Also, das kennt man ja natürlich auch aus Deutschland. Wie die Krimi-Festivals dort funktioniert das eigentlich hier auch?
Ja, oder würde ich auch gern mitkommen. Vielleicht klinke ich mich da nochmal mit ein. Aber ich finde, es sind auch gerade so viele Termine. Das Hamburger Krimi-Festival steht an, die FBM, da sind auch ganz viele schon in der Planung. Und da muss ich gerade echt nochmal für mich schauen, was ich da so mitnehme, weil ich ja auch echt noch viel, viel schreiben muss. Und mir da gerade auch zum ersten Mal so einen Word-Count gesetzt habe, damit ich ungefähr einschätzen kann, wie viel muss ich denn pro Tag schaffen, um dann auch wirklich zur Deadline fertig zu sein mit dem Manuskript, wo ja Abgabe am
Ja,
1.12.
und ich
ist.
war total, ich fand es sehr spannend, dass du gesagt hast, also es gibt ja so unterschiedliche Modelle von SchreiberInnen, glaube ich. Also es gibt diejenigen, die so einen ganz festen Plan haben und auch feste Zeiten und andere, die das wirklich sehr unterschiedlich machen. Und bei dir hatte ich jetzt das Gefühl, dass du sehr diszipliniert bist und deine Zeiten hast, in denen du schreibst, oder?
Ja, das hat sich jetzt auch so, also ich habe ja quasi mein ganzes Erwerbsleben lang immer in vorgegebenen Strukturen gearbeitet. Und es war erstaunlich schwer jetzt in der Selbstständigkeit, mir selber so eine Struktur aufzuerlegen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich das total brauche, also wie so einen normalen Arbeitstag, mir das auch wirklich einzuplanen, dass ich eben schreibe. Und am Anfang habe ich es komplett falsch gemacht, weil, also für mich falsch, weil ich quasi ganz normal in den Tag gestartet bin. Ich habe meine kleine Tochter in den Kindergarten gebracht. Ich habe dann noch gefrühstückt, habe noch ein bisschen Haushalt gemacht und dann habe ich mich hingesetzt. Und gefühlt war das Zeitfenster bis dahin schon so klein geschrumpft, weil ich dann ja weiß, okay, dann und dann muss ich Mittagessen kochen, dann hole ich die Kleinen dann wieder ab. Dass es einfach psychologisch nicht gut war fürs Schreiben. Und jetzt ist es so, dass ich um 6 Uhr immer aufstehe, mich direkt mit dem Kaffee an den Schreibtisch setze, mal so 2-3 Stunden schreibe. Dann bringe ich die Kleinen in den Kindergarten, habe ich schon so die erste Schreibsession fertig, mache noch eine Runde Sport und dann mache ich noch eine zweite Runde. Und das klappt erstaunlich gut. Und ich habe auch im Urlaub weitergeschrieben. Ich war an der Nordseeküste und habe trotzdem auch jeden Morgen mir den Wecker gestellt und um 6 aufgestanden, wenn alle noch geschlafen haben. Habe meine Routine beibehalten, weil, also was ich auch wirklich gemerkt habe, ist, wenn ich einmal rausgeflogen bin, dann fällt es mir ganz schwer, wieder in diese Routine zu kommen, in diesen Flow und auch wirklich so in der Geschichte zu sein, dass ich morgens mich hinsetzen kann, das Notebook aufklappen und direkt weiterschreiben. Also, dass die Geschichte so in meinem Kopf auch arbeitet, dass ich genau weiß, wie es weitergeht. Aber was kennst du denn noch für Modelle bei anderen Autorinnen, die du betreust? Sind da auch welche dabei, die wirklich immer so spontan schreiben, wenn es sich gerade ergibt?
Ich glaube, es gibt so ein Zwischenmodell sozusagen. Also es gibt wirklich auch Autorinnen und Autoren, die so wie du ganz feste Zeiten haben, weil sie gemerkt haben, das tut mir gut und das brauche ich auch, um voranzukommen. Und bei anderen ist es natürlich nicht ganz so streng oder die verfolgen nicht ganz so diese Routine. Aber gerade im Bereich Spannung ist es ja auch so, dass man im Zweifel relativ zeitnah mit dem nächsten Projekt schon anfängt und da sind wirklich die meisten sehr diszipliniert und haben dann auch ihr Tagespensum sozusagen. Aber trotzdem finde ich es einfach bewundernswert, wenn man auch sagt im Urlaub, es geht genauso weiter und das so, dass du verfolgst. Und ich hätte noch eine Frage, wie du es machst sozusagen, wenn du dann für den Tag dann sozusagen aus deinem Text rausgehst. Es gibt ja sozusagen auch diese Strategie, dass man sagt, man hört gerade dann auf, wenn man noch richtig viele Ideen hätte. Machst du das auch so, also damit einem der Einstieg am nächsten Tag dann leichter fällt? Oder was ist da so deine Strategie?
Ich weiß gar nicht, ob das eine Strategie ist, aber es hat sich so eingebürgert, dass ich mich wirklich leer schreibe. Ich schreibe so lange, bis ich nicht mehr weiterkomme, bis ich merke, okay, es hakt hier, es fließt nicht mehr so richtig aus mir raus. Und wenn ich dann aufhöre und auch wirklich Abstand habe den restlichen Tag zum Text, dann arbeitet das noch ganz krass unterbewusst, auch so über Nacht, wenn ich geschlafen habe. Es ist echt ganz oft so, dass ich morgens aufwache oder auch eine Stunde später irgendwo unterwegs bin und dann kommt es mir so. Dann weiß ich genau, ah, okay, so muss es weitergehen oder darum habe ich jetzt einen Hänger gehabt. Darum hat das an der Stelle nicht mehr funktioniert. Und das hat immer, also wenn ich nicht mehr schreiben kann, hat das immer damit zu tun, dass der Plot, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft, dass ich dann nochmal was anpassen muss, dass ich nochmal ein paar Schritte zurückgehen muss, um das zu korrigieren. Aber wenn ich schon so 2-3 Stunden geschrieben habe, dann fehlt auch so ein bisschen dieses, ich glaube, dann kann ich dann nicht mehr richtig das einschätzen, weil ich dann schon zu tief drin bin und dann merke ich, okay, ich muss jetzt Abstand haben und irgendwie was anderes machen. Vielleicht auch irgendwie körperlich was machen, um aus dem Kopf mal rauszukommen. Mhm.
Ja, das kann ich total gut verstehen. Und wie machst du es mit so Ideen, die dir plötzlich irgendwie, wenn du das nachts im Bett liegst und du plötzlich so eine Idee hast, musst du dir die aufschreiben irgendwo oder ist es dann einfach, du hast die im Kopf und die fällt da auch nicht mehr raus sozusagen?
Nee, ey, boah, ich habe das früher mal gedacht, wenn mir so eine Idee kam, ach, das werde ich mir auf jeden Fall merken, das ist so cool, das kann ich gar nicht vergessen. Und dann so 10 Minuten später, oh nein, was war das denn noch konkret? Insofern, ich habe super, super viele Listen, mit denen ich arbeite. Ich schreibe zum Beispiel auch während ich schreibe, habe ich so kleine Post-its. Ich schreibe in Papyrus und da gibt es so eine Post-it-Funktion, da kann man quasi neben den Text so, die sehen aus wie so kleine Klebezettel, kann man dann so Anmerkungen machen. Und dann schreibe ich mir auch immer schnell da was auf, um nicht aus dem Flow rausgeworfen zu werden, weil mir zum Beispiel was zum vorhergehenden Kapitel noch eingefallen ist, so nach dem Motto, da muss ich das und das noch erwähnen, weil ich das jetzt ja aufgreife, dann könnte ich das gut nochmal andeuten an der Stelle. Ja, und dann webe ich das später ein. Das mache ich dann meistens ganz am Anfang, wenn ich wieder so reinkommen will in den Text. Also wenn ich mich hinsetze, lese ich meistens das, was ich am Tag vorher noch geschrieben habe, nochmal und arbeite dann diese ganzen Klebezettel nochmal mit ein. Ja, meine Ideen, die ich in den Listen habe, da gehe ich immer rein, wenn ich so ein bisschen Inspiration brauche oder wenn ich mich auch dran erinnere, da war jetzt was, was ich auf jeden Fall direkt umsetzen will. Da gucke ich auch wirklich viel rein. Also ich glaube, es gibt auch viele, die solche Listen führen und das machen, um das aus dem System einmal zu haben und um die Sicherheit zu haben, es ist nicht verloren gegangen und die dann aber gar nicht mehr reinschauen. Und ich gehe da echt oft noch rein. Also ich habe auch Listen für Namen, die ich schön finde oder für schöne Wörter, für schöne Formulierungen, für Szenenpartikel heißt eine Liste.
Wie toll.
wo ich so kleine Beobachtungen festhalte aus dem Alltag. oder so interessante Menschen, die ich kennenlerne oder irgendwie in der Bahn sehe und die haben eine lustige Verhaltensweise, dann schreibe ich mir die auch auf. Wenn ich mal so Inspiration brauche für eine Figur, die ich neu anlege, dann schaue ich da immer rein. Also ich nutze das wirklich ganz intensiv. Ja,
also Achtung, wenn man Chris Warnert irgendwo in der Bahn sieht, dann schreibt sie.
Habe ich auch gerade gedacht. Aber es ist echt so, mein Mann hat mir neulich auch mal was Lustiges erzählt und dann habe ich ihn gefragt, darf ich das verwenden, darf ich das benutzen? Also ich bin nicht so, dass ich dann so übergriffig dann einfach mir das klaue, sondern ich frage wirklich die Menschen dann auch. Also natürlich, wenn jetzt jemand in der Bahn sitzt, nicht, aber ich mache die Person dann auch unkenntlich. Das sind meistens wirklich auch ganz kleine so Manierismen, so kleine Ticks oder Verhaltensweisen, die ich irgendwie lustig finde. Zum Beispiel neulich saß jemand mir gegenüber und die hat die ganze Zeit so mit der Zungenspitze so in der Innenseite, so an der Backentasche ist sie so lang gefahren und die Zunge kam dann aus dem Mundwinkel wieder raus. Mhm. Und das war die ganze Zeit so, dass es so rotiert ist in ihrem Mund. Und ich fand das so, ich konnte gar nicht woanders hingucken. Und das ist, und da habe ich gedacht, boah, das kann ich voll gut für irgendeine ganz spleenige Figur irgendwann mal verwenden.
Ja, aber ich glaube schon auch, dass man, wenn man schreibt, auch einfach extrem gut beobachten muss und ja, einfach so eine Menschenkenntnis braucht. Und deswegen finde ich das eigentlich nur natürlich. Aber was du vorhin meintest mit den Notizen, so geht es mir auch. Also, dass ich mir das aufschreiben muss, auch irgendwelche Titelideen oder wenn wir zum Beispiel über den Plot sprechen und ich dann nochmal über eine Figur nachdenke und dann habe ich plötzlich eine Idee, dann muss ich mir das auch unbedingt aufschreiben und auch noch ein bisschen drauf rumkauen, bis es dann sozusagen, manchmal weiß ich schon, oh, das ist gut, aber manchmal muss man ja auch nochmal ein bisschen sich überlegen, funktioniert das auch mit dem Rest des Plots? Genau, also deswegen, ich bin auch jemand, der sehr inflationär diese Notizenfunktion nutzt auf dem Smartphone.
Ach, spannend, das würde mich immer interessieren, wieso der Alltag für dich als Lektorin aussieht. Also so ein ganz klassischer Tag im Verlag, weil ich habe nochmal nachgesehen, am 20.04. ist die Entscheidung gefallen und wir haben beschlossen, dass wir zusammenarbeiten wollen und diese beiden Bücher miteinander machen wollen. Es ist jetzt genau 3 Monate her. Und wie hast du das eigentlich erlebt? Also diese ganze Phase von Moni schickt das Exposé rein, schickt die Leseprobe rein, bis hin zu, okay, wir sind jetzt in der Auktion und die Entscheidung steht an.
Also vielleicht sozusagen, wie mein Tag aussieht, ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen anders, als man es erwarten würde. Es ist natürlich klassisch so, dass Lektorinnen viel mit dem Text arbeiten, redaktionell arbeiten und das ist natürlich auch ein großer und wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Aber es ist auch so, dass der andere Bestandteil eben Projektmanagement oder Schnittstellenmanagement ist oder wie man es auch immer nennen möchte. Aber das heißt, unsere Aufgabe ist auch, die Projekte intern zu vertreten, vorzustellen, gemeinsam mit anderen Abteilungen ein Konzept zu erarbeiten mit Presse, mit Marketing und mit dem Vertrieb und ein wirklich Paket zu schnüren, das am Ende die Leserinnen und die Leser überzeugt und Interesse weckt. Das heißt, wir verbringen tatsächlich auch viel Zeit in Sitzungen mit anderen Kolleginnen aus dem Lektorat, wenn wir zum Beispiel Inhaltliches besprechen. Also da sind auch Kreativrunden dabei, aber es ist tatsächlich auch viel so, wie man es aus anderen Bürojobs kennt, dass man schon auch in Sitzungen ist und ein großer Teil der Zeit darauf verwendet wird und der Rest der Zeit ist sozusagen für Textarbeit und so weiter. Also vielleicht ein bisschen anders, als man es sich vorstellen würde. Und das andere ist, es ist immer, wenn man ein neues Manuskript auf dem Tisch hat und dann fängt dieses Kribbeln, so ein Kribbeln im Bauch an, dass man so das Gefühl hat, das ist was Besonderes. Und das ist der beste Fall natürlich. Und das war so, als Moni uns deine Leseprobe geschickt hat und den Pitch geschickt hat. Und ich habe direkt gemerkt, oh, diese Autorin ist spannend, der Pitch ist spannend. Und dann habe ich angefangen zu lesen und man merkte gleich, dass du einfach weißt, was du da tust und das ist irgendwie ein sehr, sehr aufregender Moment, weil man dann relativ schnell reagieren muss, sozusagen seine Begeisterung ins Team hereintragen muss und dann spricht man über das Projekt und natürlich auch, wie funktioniert das im Programmgefüge? Dann ging es ja in die Auktion und das ist natürlich auf unserer Seite auch immer aufregend. Man wartet natürlich auch, also natürlich nicht so aufregend wie für dich, denn das ist ja dein Baby, dein Projekt, aber für uns ist es natürlich auch immer sehr spannend zu sehen, vor allem wenn man dann eben das Best Offer abgegeben hat, klappt es, konnten wir überzeugen mit dem, was wir dir vorgestellt haben, und für uns auch immer, dann ist dann auch immer Zittern angesagt, und als dann die Nachricht kam, tatsächlich, dass du dich für uns entschieden hast, war ich natürlich total happy, und dann freut man sich auch, sagt den Kolleginnen Bescheid, und ja, das ist wirklich bei uns dann auch immer ein besonderes Ereignis, wenn klar ist, wir bekommen eine neue Autorin ins Programm. Und dann ist es im Grunde genommen so, dass bei dir ist es ja jetzt so, dass sozusagen der ET noch ein bisschen hin ist. Und das Schöne daran ist, dass wir wirklich ganz intensiv am Text arbeiten können. Und darauf freue ich mich jetzt auch. Und wir haben ja auch schon damit angefangen. Und bei dir ist es eben ganz besonders, weil ich das Gefühl habe, wir verstehen uns einfach sehr gut. Also Anmerkungen zum Text, die verstehst du gleich richtig gut, und wiederum, du gibst mir Feedback, was du von mir brauchst. Also deswegen finde ich das einfach eine sehr bereichernde Arbeit mit dir.
Ja. Ja, das geht mir auch so. Ich finde auch, das hat sich auch schon in diesem ersten Call für mich gezeigt, den wir miteinander hatten, als wir uns so kennengelernt haben, weil du da auch schon so Ideen eingebracht hast, die recht, ja, grundlegender Natur war mich das so richtig weggegrätscht hat, auch in dem Call schon. Das meinte Moni ja auch, dass ich da so abgeschaltet habe kurz und auch den ganzen Tag noch drüber nachdenken musste. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich da schon gespürt habe, dass du, glaube ich, jemand bist, die so einen Plot auch nochmal auf die nächste Ebene heben kann oder diese ganze Geschichte nochmal total aufwerten kann, weil du eben auch dich traust, so out of the box zu denken. Ich finde, wenn man selber so in seinem Text ist und da so Schallklappen auf hat, weil man einfach sehr nah dran ist, dann öffnen sich diese Wege gar nicht, die es da vielleicht links und rechts noch geben könnte. Und diese Perspektive, die hast du auch danach mir noch mehrmals aufgezeigt. Und ja, insofern freue ich mich auch total, dass wir das zusammen machen. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch so zwischenmenschlich total gut passt und also dass es richtig gut werden könnte. Ja, und jetzt auch im Urlaub, als ich geschrieben habe, ich habe so richtig so ein Flow-Gefühl gehabt, wie ich es ganz lange nicht mehr hatte. Also, dass es die Kapitel zum Teil mir so aus den Fingern geflossen sind, dass ich mal eben so 4 Normseiten weggetippt habe. Und das war auch alles so, dass ich das stehen lassen konnte. Also das war jetzt kein Ausschuss, den ich da produziert habe. Und das zeigt mir einfach, dass wir da auf dem richtigen Weg sind mit diesen ganzen kleinen Stellschräubchen, die wir dann noch inhaltlich gedreht haben. Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu diesem Moment, wenn da so ein Manuskript reinkommt, jetzt unabhängig, ob das meins ist oder ein anderes, wo du dann dieses Kribbeln verspürst. Dann hast du ja gesagt, du gehst dann nochmal ins Team und hältst da Rücksprache. Mhm. Wie genau muss man sich das vorstellen? Habt ihr so eine feste Teamkonferenz, wo ihr eh zusammenkommt und dann werden solche Sachen vorgestellt in großer Runde, oder wie läuft das ab bei euch?
Genau, also es gibt eine feste Konferenz, wo wir das einmal in der Woche machen, aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen man das vielleicht spontan machen muss und in denen man sich dann spontan zusammensetzt und drüber spricht, einfach weil man sagt, ich will gar nicht, dass so viel Zeit verstreichen lassen. Das ist dann unterschiedlich, und dann ist es so, dass wir sozusagen als Lektorinnen das Projekt pitchen, also vorstellen, worum geht's, und dann natürlich uns überlegen, wie ist es im Programmgefüge, wann wäre der richtige Zeitpunkt, solche Dinge. Also es ist einerseits natürlich die Begeisterung, die man für ein Projekt haben muss, aber natürlich muss man auch, hat man eine Verantwortung als Programm, den richtigen Platz zu haben. Ja. Und das sind sozusagen einerseits das Herz, was mitspielen muss, und andererseits müssen auch diese rationalen, also die Kopfentscheidung muss dann sozusagen auch gefällt werden.
Ja. Das habe ich auch während der Auktion oder auch vorher schon gemerkt, dass da auch von Verlagen so Mails kamen wie, wir finden das Projekt total toll, aber wir haben gerade eine Hausautorin mit einem ähnlichen Pitch, oder wir haben gerade ein Projekt eingekauft, was auch da und da angesiedelt ist. Wir haben schon so viel aus der Stadt sozusagen im Programm. Mhm. Also dass dann auch wirklich so hauspolitische Entscheidungen dem im Wege stehen, auch wenn das Projekt an sich erstmal alle gut finden. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft passiert das denn, dass du so eine Mail aufmachst und denkst, oh, das ist cool, ich glaube, das könnte was für uns sein?
Ich kann das gar nicht so genau benennen, ehrlich gesagt. Also es ist auf jeden Fall nicht an der Tagesordnung, ganz im Gegenteil. Also ich weiß nicht, das passiert vielleicht mal alle paar Monate, und es kommt auch natürlich auf die Zeit drauf an. Manchmal, es gibt so Phasen, in denen Agenturen mehr Stoffe rausschicken, und dann hat man vielleicht innerhalb kürzester Zeit mehrere sehr gute Dinge auf dem Tisch. Aber es ist auf jeden Fall eher die Seltenheit. Also es ist schon auch für uns ein besonderer Moment, wenn es dann so Klick macht. Das ist auch für uns nicht selbstverständlich. selbstverständlich.
Ach, interessant. Ich merke gerade, dass ich völlig verzerrte Vorstellungen hatte, weil ich immer dachte, ja, so einmal die Woche vielleicht bist du da in so einer Auktion und das ist für dich vollkommen eine Routine. Es ist so dein Daily Business. Aber es ist natürlich, ich habe halt gedacht, okay, 70.000 neue veröffentlichte Bücher jedes Jahr, da muss doch auch einiges passieren immer an Deals in den Verlagen. Aber okay, alle paar Monate ist natürlich deutlich weniger, als ich jetzt gedacht hätte.
Ja, und das ist eben, also bei uns ist es zum Beispiel auch so, wir sind ein großes Team, das heißt, sind viele Lektorinnen und es kommt natürlich auch immer eben auf das Programmgefüge an, auf die Programmplätze. Wenn man zum Beispiel jetzt ein relativ neues Programm hat, dann kann es natürlich auch sein, dass man mehr akquiriert. Also auch da spielen die äußeren Umstände eine Rolle. Und es ist natürlich so, dass wir viel, viel prüfen. Es ist natürlich so, dass wir wöchentlich irgendwie unseren Manuskriptstapel haben und prüfen. Aber es ist einfach so, dass wir natürlich auch bestimmte Vorstellungen haben und auch gewissen Marktsituationen unterworfen sind. Und dementsprechend ist es einfach nicht so oft.
Wie viele Einreichungen hast du da so die Woche? Kannst du das über den Daumen peilen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Das ist auch unterschiedlich von Lektorin zu Lektorin, aber es kommt auch darauf an, welche Sprachräume man verantwortet. Also bei uns ist es so, dass wir sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig machen. Das vergrößert natürlich die Auswahl. Es gibt dann Kolleginnen, die aus dem Französischen akquirieren oder aus den skandinavischen Ländern und je nachdem wird dann der Stapel natürlich auch größer. Und an der Zahl kann ich das irgendwie gar nicht so festmachen, weil es gibt so Hochphasen vor der Londoner Buchmesse und von der Frankfurter Buchmesse ist einfach immer sehr, sehr viel zu prüfen. Aber das ist auch immer eine sehr spannende und umtriebige Zeit für uns. So.
Ich glaube, unsere Einreichung kam ja auch vor London, ne?
Genau.
Da war wahrscheinlich auch relativ viel los bei euch, aber diese Begeisterung, von der du eben gesprochen hast, die hat sich transportiert, weil du wahnsinnig schnell warst. Also du warst die allererste, die ein Angebot abgegeben hat. Ich saß gerade zu Hause, ich habe gedacht, okay, also es wird jetzt ja locker noch eine Woche, zwei Wochen, Monate dauern, bis die ersten Angebote kommen, wenn überhaupt. Und habe gerade geschrieben, weil ich dann der Meinung war, ja cool, dann kann ich die Zeit ja produktiv nutzen und an dem Text weiterarbeiten. Ging natürlich gar nicht, ich war komplett blockiert. Und dann schrieb mir Moni aber, dass wir ein Angebot haben. Mhm. Und da war ich, also ich muss wirklich sagen, das hat auch einen psychologischen Faktor, weil Moni auch mir später sagte, ja, es ist auch echt oft so erfahrungsgemäß, dass das erste Angebot auch das ist, was am Ende den Zuschlag bekommt. Mhm. Vielleicht auch, weil wirklich dieser Faktor mitschwingt, dass es auch schmeichelhaft ist und dass ich auch dachte, wow, da will das jemand wirklich und ist überzeugt davon und hat halt sofort die Hand gehoben.
Ja, also das ist tatsächlich auch für uns das schönste Gefühl. Es ist auch für mich nicht selbstverständlich, aber wenn man es weiß, dann weiß man es sozusagen und dann versucht man auch ganz schnell alles möglich zu machen. Also es ist tatsächlich auch so, als Lektorin manchmal ist es so, dann fängt man vielleicht abends an, ein Manuskript zu lesen und muss dann vielleicht auch mal die Nacht durchlesen, weil es einen so gecatcht hat. Aber ja, es ist, glaube ich, auch da einfach schön, wenn man das so fühlt und dann direkt reagieren möchte. Und in dem Fall war es wirklich auch so, dass wir dann also kurz darauf eine Sitzung hatten und das dann auch von den Rahmenbedingungen her dann relativ schnell gehen konnte. Aber es freut mich sehr, dass du das auch so gesehen hast, weil du vorhin auch meintest, dass es auch für dich die Zusammenarbeit so gut klappt. Also für uns als Lektoren und Lektorinnen ist es natürlich auch immer was sehr Schönes zu hören, denn ist auch nicht selbstverständlich. Also es ist natürlich so das größte Kompliment, wenn unsere Autorinnen und Autoren erfolgreich sind und glücklich sind. Aber das auch nochmal so zu hören, ist natürlich ein tolles Gefühl und bestätigt, dass man das, was man machen soll, hoffentlich auch richtig macht, sozusagen, ja.
Es war so ein zwiespältiges Gefühl, weil ich auch gemerkt habe, okay, wow, das ist irgendwie auch eine andere Flughöhe. Das ist eine Person, die echt Ahnung hat, die genau weiß, was sie will. Kann ich da überhaupt mithalten? Also da kam so ein bisschen so der Imposter auch bei mir durch.
Oh nein.
Dass ich so dachte, ja, okay, kann ich die Erwartung überhaupt erfüllen? Und gleichzeitig wusste ich aber auch, wenn ich mich der Herausforderung stelle, dann kann ich mich mit dir und mit dem Verlag auch total entwickeln. Und da war dann so mein Ehrgeiz auch gepackt. Und ich wollte eben keine Entscheidung aus Angst treffen, sondern eben eine Entscheidung, die halt für das Buch bestmöglich ist und die bestmöglichen Voraussetzungen schafft. Und den Eindruck habe ich gerade, weil also wir haben ja schon wirklich sehr intensiv jetzt auch zusammengearbeitet in den letzten Wochen. Du hast viel reingegeben an Ideen. Wir haben telefoniert, haben so ein bisschen gebrainstormt. Ich habe dir dann eine überarbeitete Leseprobe zugeschickt. Also ich glaube so 14 Kapitel, die du dir jetzt auch, glaube ich, schon komplett gelesen hast. Wenn ich das genau. Und da auch direkt Ideen noch hattest für Figuren und für Konflikte. Da bin ich auch schon total gespannt, was du mir da noch reingibst. Ich finde es einfach total bereichernd.
Aber du hast über das Imposter-Syndrom gesprochen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das ist so, ich kann gar nicht mir vorstellen, dass das jemand wegen mir hat, weil das darfst du auf keinen Fall haben. Das ist natürlich, das ist dein Projekt und du bist eine großartige Autorin. Und es sind alles immer, da kann ich, glaube ich, auch für alle Kolleginnen immer sprechen, es sind alles sozusagen Vorschläge und Dinge, die wir reinbringen. Aber letztendlich muss es für die Person, die das Buch schreibt, passen. Also deswegen bitte niemals eingeschüchtert sein. Das wäre ja das allerletzte, was ich möchte. Aber ich kann dich sehr gut verstehen. Dieses Imposter-Syndrom, ich weiß nicht warum, aber ich kenne mittlerweile so viele, die das jetzt auch so offen gestehen und man hat einfach früher nie so darüber gesprochen und ich finde es ganz befreiend zu wissen, dass es vielen anderen auch so geht da draußen.
Ja, absolut. Das ist natürlich auch so eine Zitterpartie, weil wie du eben sagtest, das ist halt das Buchbaby, da hängt so viel dran, gerade wenn das das Debüt ist. Also wenn es darum geht, so eine erste Duftnote in dieser Branche auch zu setzen, man möchte natürlich die bestmöglichen Voraussetzungen auch dann haben und insofern war das auch echt sehr, sehr aufregend. Und ich glaube, in einer Situation warst du dann auch im Urlaub und dann musste deine Vertretung quasi mit der Verlagsleitung, weil die Programmleitung auch nicht da war zu dem Zeitpunkt, die Erhöhung einmal genehmigen lassen oder einmal irgendwie grünes Licht holen. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, okay, jetzt kommen da zwei ganz neue Player mit rein. Aber wenn ich dir jetzt zuhöre, waren die wahrscheinlich eh schon im Boot, ne? Also das ist ja eine Teamentscheidung und nicht von einer einzelnen Lektorin, die ein Projekt gut findet und die das dann quasi im Alleingang einkaufen kann.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass im Vorfeld das auch besprochen wird im Team. Also ich kann das absolut verstehen, es ist für uns natürlich auch nicht der Idealfall, wenn mitten in so einer Auktion dann so eine Pause reinkommt, aber im Zweifel sind alle Beteiligten informiert und ja, dann kann es sozusagen nahtlos weitergehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da jemand das dann in Vertretung macht, dass das irgendwie eine gewisse Unsicherheit mit reinbringt.
Vorhin im Vorgespräch, das wir geführt haben, hast du so, an einer Stelle habe ich richtig gehört, dass du gelächelt hast. Und zwar haben wir ganz kurz darüber gesprochen, dass du eine Weile als Übersetzerin auch in UK gearbeitet hast und dass du aber für dich relativ schnell auch gemerkt hast, nein, mein Lektorinnenherz, das zieht mich eigentlich zurück. Und was ist das an diesem Job, was dir so Spaß macht, was dir Freude bereitet?
Also ich glaube, ich muss vielleicht so ein bisschen ausholen sozusagen. Also es war so, dass ich ganz klassischen Volo gemacht habe und das mir auch total viel Spaß gemacht hat. Aber es ist natürlich auch, du hast in der Medienbranche gearbeitet, auch sehr fordernd und klar, als irgendwie junger Mensch, der so aus dem Studium kommt, ist man vielleicht auch nicht immer direkt sicher, hätte es noch was anderes gegeben so. Und dann habe ich mich entschieden, etwas anderes mal auszuprobieren und dann habe ich schnell gemerkt, oh Gott, das war so wie so eine Trennung irgendwie und ich hatte ganz viel Herzschmerz und das hat mich dann auch irgendwie traurig gemacht. Eigentlich waren Buchhandlungen immer so der Ort, an dem ich Trost gefunden habe und dann war das irgendwie traurig, in Buchhandlungen zu gehen. Und dann, ich glaube, es sind viele Dinge, die das ausmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich die eine Sache sagen kann. Also in allererster Linie muss man wirklich sagen, es ist eine tolle Branche, da arbeiten ganz, ganz tolle Menschen und auch die Arbeit mit den Autorinnen und Autoren, auch dieser Moment, in dem man merkt, wow, das ist was ganz Besonderes hier. Ich halte ein ganz, ganz besonderes Manuskript in den Händen. Das ist so ein Thrill, den liebe ich und der macht den Beruf, glaube ich, auch sehr besonders. Also ich kann gar nicht die eine Sache sagen, sondern es sind, glaube ich, einfach viele tolle Dinge, die diese Branche und die diesen Beruf so besonders machen und für mich auf jeden Fall auch sehr attraktiv machen. Ja.
Ich glaube, diese Leidenschaft für Bücher und für Geschichten und die Menschen dahinter, die braucht man auch, weil wenn ich mir so vorstelle, das ist halt immer so ein Gedanke, der mir kommt, wenn ich auch an Agentinnen denke und auch an Lektorinnen, es kommt so, so viel rein und sich da jedes Mal wieder auf eine neue Geschichte einzulassen und diesen frischen Blick zu bewahren und jedem Text auch wieder eine Chance zu geben, das stelle ich mir schwer vor. Also ich, zumindest ist es so meine Vorstellung, wenn man so viel Text auch liest und so viele Manuskripte prüft, wie soll ich sagen, dass man da so ein bisschen abstumpft, will ich es gar nicht nennen, aber dass es schwerfällt, dann wieder in diese Begeisterung zu kommen und auch vielleicht diese Perle, die auch mal mit dabei ist, auch erkennt und dass die einem nicht durch die Lappen geht, weil man total müde ist an dem Tag, weil man schon so viele Manuskripte geprüft hat.
Ich würde es gar nicht als Abstumpfen bezeichnen, sondern vielleicht als Schärfung, also dass man schneller erkennt gewisse Dinge. Ich glaube, viele Leserinnen und Leser erkennen vielleicht, da ist irgendwas nicht richtig, aber unser Beruf ist es ja auch sozusagen da, den Finger anzulegen an der Stelle, wo es nicht funktioniert. Also durch diese viele Übungen, durch dieses viele Lesen lernt man einfach, welche Mechanismen vielleicht funktionieren und welche nicht und erkennt dann schneller eben auch das Potenzial andererseits. Natürlich, wenn dann ein Manuskript reinkommt oder wenn ein fertiges Manuskript reinkommt und man denkt, wow, da ist so viel Potenzial drin, aber die und die Stellschraube, das würde es noch besser machen. Das ist ja natürlich auch unsere Aufgabe, vielleicht das Potenzial nochmal eines Textes zu heben. Also ich würde sagen, dass man einfach einen klareren Blick bekommt für das, was man in einem Text braucht.
Ja, das fand ich auch ganz erstaunlich, weil du mit sehr viel Kompetenz oder mit einem ganz guten Gefühl so deinen Finger immer an genau die richtigen Stellen gelegt hast. Also an Stellen, die ich so ganz unbewusst auch schon so angelegt hatte, aber das gar nicht ausgearbeitet habe. Und wo du dann gesagt hast, ja, schau doch nochmal hier, das ist doch irgendwie cool. Kannst du dir vorstellen, das ein bisschen größer zu ziehen? Und das ist ja auch immer so ein ganz wertschätzender Austausch. Es ist ja nicht so, dass du mir sagst, ja, mach das doch so und so, sondern dass du das vorschlägst und wir dann gemeinsam drüber nachdenken. Und auch das gefällt mir total gut. Also was du da auch für ein Gefühl für Spannung hast. Ich glaube, das ist ja auch wieder sehr subjektiv. Also die Form von Spannung, die ich mache, muss ja auch nicht jeder Lektorin, jedem Lektor gefallen. Und ich habe aber bei uns das Gefühl, dass wir da schon so eine ähnliche Wellenlänge haben. Auch diese ganzen Filmempfehlungen, die du mir mal geschickt hast oder die Bücher, die du mir geschickt hast, da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, da haben wir so einen ähnlichen Vibe.
Ja, unbedingt. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, wenn Autorinnen und Lektorinnen zusammenfinden, dass man schaut, wie du sagst, passen überhaupt diese Vibes? Haben wir die gleichen Vorstellungen? Haben wir irgendwie dasselbe Ziel vor Augen? Und ich glaube, auch bei uns war das einfach sehr, also einerseits natürlich haben wir uns kennengelernt, aber trotzdem ist ja nie gewiss, auch nach diesem ersten Gespräch. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir jetzt dieses Glück hatten, dass es so wirklich so gut matcht. Aber natürlich hat das auch was damit zu tun, dass zum Beispiel Agenturen, und deswegen würde ich allen raten, die irgendwie ein Buch schreiben wollen, sich unbedingt eine Agentur zu suchen, weil die wissen genau, was wo hinpassen könnte. Die haben natürlich die Kontakte und natürlich weiß man, vielleicht macht jemand Spannung, aber auch in der Spannung gibt es ja Unterkategorien oder Geschmäcker und deswegen ist es toll, wenn man eine gute Agentur hat, die einen da berät und an die richtigen Leute bringt.
Ich finde, das ist auch so ein Beispiel dafür, wie subjektiv das ist und wie wichtig auch Agenturen sind, die eben diese ganzen Insights haben, weil von außen als Laie kann man das ja gar nicht einsehen, auch wann ist ein guter Zeitpunkt, das Projekt einzusenden, vielleicht nicht kurz vor der Londoner Buchmesse zum Beispiel. Ja. Haben die gerade viel zu tun? Würde das ins Programm passen? Das ist einfach eine Übersicht über den Markt, die also ich zum Beispiel auch gar nicht gehabt hätte und wo ich sehr froh bin, dass Moni da so gute Branchenkenntnisse hat.
Unbedingt.
Und ich meine, für euch, für die Verlage sind die Agenturen ja auch wichtige Filter. Wie ist das denn bei euch mit unverlangt eingesendeten Manuskripten? Wird das noch viel gemacht, neben den ganzen Agentureinreichungen?
Also das wird zwar noch gemacht, aber das ist wirklich nicht ratsam, einfach weil dann ein Manuskript irgendwo landet, wo es im Zweifel gar nicht die richtige Person findet. Das kommt schon vor, aber das ist wirklich nicht so ratsam, das einfach unverlangt einzusenden.
Also etwas, was mich beschäftigt oder wo ich auch drüber nachdenke, ist, mein Gefühl sagt mir, dass wir schon in einem sehr intensiven Austausch sind, obwohl der ET ja noch relativ weit in der Zukunft liegt. Für mein Gefühl, ich glaube, in Verlagszeit ist das gar nicht so weit. Und ich habe neulich auch mal überlegt, das sind ja eigentlich nur noch anderthalb Jahre, Frühjahr 25. Welche Modelle der Zusammenarbeit hast du denn mit Autorinnen? Ist das immer so, wie es jetzt gerade mit uns läuft? Oder gibt es auch Projekte, die laufen sozusagen, weil das einfach arrivierte Autorinnen sind, die dann irgendwann ihren ET haben oder ihre Abgabe und dann kommt ihr dann zum ersten Mal zusammen? Oder bist du generell viel im Austausch mit den Autorinnen, die du betreust?
Ich würde sagen, bei uns im Lektorat ist es schon so, dass wir sehr eng im Austausch sind. Ich finde es auch wichtig, weil es ja auch unsere Kernkompetenz im Grunde genommen ist, dass man sich das auch bewahrt. Aber natürlich, also es kommt, glaube ich, auch auf das Programm an, auf das Lektorat an. Es gibt auch Situationen, in denen man vielleicht später einsteigt oder es ist auch so, dass wir viele Außenredakteurinnen haben, die dann auch nochmal im Zweifel ein Sprachlektorat machen. Also da gibt es schon die Zusammenarbeit auch mit extern, aber diese Hauptarbeit, gerade das, was wir machen, dieses Erarbeiten des Plots, liegt eigentlich in den meisten Fällen, zumindest bei uns im Lektorat, bei uns.
Und die Zusammenarbeit ist quasi immer so, wie sie jetzt bei uns ist, dass du auch relativ früh schon Ideen selber einbringst, dass die Autorinnen dir auch mal schon ein bisschen Text schicken, auch schon vor der Deadline, und du da einfach sehr viel Wert auf einen engen Austausch auch legst.
Ich glaube, das kommt auch darauf an, ob das Gegenüber sozusagen das auch möchte. Aber tatsächlich in den meisten Fällen ist es schon so, dass der Austausch relativ früh anfängt und mit Ideenaustausch, und selbst wenn es nur das Abklopfen von Ideen ist. Es gibt ja auch Situationen, in denen man wirklich schon eine relativ konkrete Vorstellung hat, aber dann jemanden braucht, der das so spiegelt und nochmal abklopft, funktioniert diese Figur oder ist diese Motivation richtig? Das kommt auch immer darauf an, was die Autorin oder der Autor im Grunde genommen braucht. Wir versuchen natürlich so bestmöglich zu begleiten, aber ich würde das jetzt auch niemandem, der das nicht möchte, irgendwie versuchen aufzudrängen, sondern es ist wirklich immer ein Angebot, und falls man das nicht möchte, ist das natürlich auch in Ordnung, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer auch nochmal helfen kann, wenn man jemanden hat, der irgendwie neutral auf einen Text schaut. Im Grunde genommen ist es ja auch bei uns nichts anderes, wenn wir Kurztexte schreiben, wenn wir Empfehlungsbriefe schreiben. Das lassen wir ja auch nochmal eine andere Kollegin lesen, einfach damit man diesen neutralen Blick hat. Wie du sagst, man ist selbst einfach so drin und sieht vielleicht das Offensichtliche irgendwie nicht.
Ich für meinen Teil, ich finde es richtig gut, dass wir so etappenweise uns abstimmen und dass ich einfach weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Also vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass es eben mein erstes Buch ist. Aber mir gibt das dann so eine Sicherheit, dass ich weiß, okay, wir sind hier noch auf derselben Seite. Duigo weiß, was ich da mache. Und da sind wir beide auch einig, dass es gut ist. Weil wenn man quasi auch dann das Manuskript abgibt und es ist schon fertig, dann ist es ja rückwirkend viel schwieriger, nochmal so Änderungen da einzuflechten. Ich habe das jetzt ja allein schon bei der Leseprobe gemerkt. Da war diese eine Idee, die du eingekippt hast und die ich umgesetzt habe. Und das war schon erstaunlich, wie tiefgreifend die doch in dem Text auch überall noch eingewoben waren, wo ich noch überall Anpassungen vornehmen musste. Und wenn ich mir das vorstelle, dass es quasi ganz am Ende nach der Deadline noch kommt und dann ich das ganze Manuskript dahingehend noch einmal überarbeiten muss, dann mache ich das lieber vorher, ein bisschen kleinteiliger. Das ist zumindest so mein Gefühl.
Absolut, ja, das kann ich auch bestätigen. Also manchmal ist es ja auch so, dass wir sehr spät in den Prozess reinkommen, und da hatte ich schon auch den Fall, dass dann mein Gegenüber sehr offen war, so dass wir dann gemeinsam überlegt haben und gemerkt haben, da stimmt was nicht, und dann tatsächlich der Autor das dann auch nochmal relativ viel umarbeiten musste. Dann letztendlich war er dann sehr zufrieden damit, aber eben mit einem fertigen Text zu arbeiten bedeutet, dass es einfach eine noch intensivere Überarbeitung dann bedeutet und einfach im Zweifel mehr Arbeit macht hinten raus, absolut.
Insofern bin ich auch echt froh, dass der ET noch so weit hinten liegt. Am Anfang dachte ich, oh, das ist ja noch ganz schön weit weg, aber ich bin jetzt echt froh drüber, weil wir jetzt diesen Raum haben, das auch wirklich in Ruhe zu machen und da keine Schnellschüsse irgendwie abliefern zu müssen, weil dann am Ende die Zeit nicht mehr reicht. Das ist dann ja wahrscheinlich das Szenario, was eintreten könnte, wenn man wirklich erst mit Deadline das Manuskript abgibt und vorher noch niemand was gesehen hat, und dann wird die Zeit knapp und man liefert vielleicht was ab, was unter anderen Voraussetzungen noch viel besser hätte sein können.
Absolut. Ich finde gerade bei deinem Debüt einfach, dass es jetzt nicht so unter Druck entsteht, und das ist ja auch kein schönes Gefühl, stelle ich mir vor, wenn man weiß, oh Gott, ich habe nur noch so und so viel Zeit und dabei würde ich gerne hier noch was ändern, und dann erlaubt man sich das einfach nicht. Also das stelle ich mir schon auch auf deiner Seite dann sehr schwierig vor. Deswegen finde ich es auch gut. Und es ist auch für unsere internen Prozesse tatsächlich sehr hilfreich, wenn man einfach frühzeitig aussagekräftige Leseproben oder im besten Fall sogar das ganze Manuskript hat. Gerade in der Spannung ist ja auch wichtig, wie es ausgeht, ne? Also das, ich weiß gar nicht, ob man das sich immer klar macht. Ich glaube, als Leserin oder als Leser ist man immer total, also mir geht es immer zumindest so, wenn ich einen Spannungsstoff durchsuchte und dann hat es ein ganz merkwürdiges Ende, dann fühlt man sich betrogen. Und deswegen ist es gerade bei der Spannung auch gut, wenn man das ganze Manuskript vorliegen hat. Es ist ja auch so, dass intern ganz, ganz viel bei uns gelesen wird. Also die Kolleginnen, die im Vertrieb arbeiten, im Marketing, in der Presse, die lesen ja immer mit, und umso besser, wenn es an die Programmplanung geht, wenn man dann wirklich ein aussagekräftiges Manuskript dabei hat.
Ja, so ein lasches Ende, das lässt mich auch immer so enttäuscht und fast auch ein bisschen wütend zurück, weil ich dann unterwegs auch so begeistert bin von dem Text und denke, wow, wie die Autorin das da aufgebaut hat, und Wahnsinn, wie will sie das denn jetzt noch auflösen? Es sind ja nur noch so wenige Seiten, und dann stellt sich raus, ja, eigentlich gar nicht. Und da kommt so wie Kai aus der Kiste irgendwoher ein Täter, den man vorher noch nie gesehen hat.
Das ist das Allerschlimmste. Irgendein Täter, der noch gar nicht eingeführt wurde.
Ja, total. Und es gibt ja diesen Spruch, das erste Kapitel verkauft das Buch und das letzte alle weiteren. Und das geht mir auch so. Also wenn mich ein Buch so unbefriedigt zurücklässt und das Ende nicht gut war, dann überlege ich mir das echt zweimal, ob ich nochmal von der Autorin, von dem Autor ein weiteres Buch lesen möchte. Ja. Weil dann einfach dieses Versprechen, was die Autorin, der Autor gibt, dann ja eigentlich nicht eingelöst worden ist. Ich hoffe auch, dass ich ein gutes Ende finde für mein Buch und dass sich das alles so auflöst. Gerade in der Spannung ist es ja auch wirklich eine Kunst, dieser Moment, wenn dann alle Handlungsfäden, alle Stränge, alle Erzählperspektiven, die man so angelegt hat, an diesem einen Punkt zusammenlaufen. Und wenn man dann versucht, dass da wirklich die maximale Eskalation passiert, das ist einerseits, ich freue mich schon wie Bolle auf diesen Moment, wenn ich den schreiben darf. Am liebsten würde ich das jetzt sofort machen. Aber vieles entwickelt sich auch noch so schreibend. Und deswegen will ich da gar nicht so vorgreifen, auch wenn es mir echt in den Fingern kribbelt. Ja. Und wenn das dann alles funktioniert und sich alles so fügt, das ist eigentlich der schönste Moment. Und was du ja auch gesagt hattest mit dem fertigen Manuskript jetzt im Dezember, mit diesem Manuskript wirst du ja auch dann schon in die Programmplanung im Frühjahr 24 für das Jahr 25 gehen. Und da ist es natürlich wichtig, weiß ich nicht, fürs Marketing, für den Vertrieb, für das ganze Team, einmal so ein komplett vorliegendes Manuskript zu haben, wo man sich dann auch mal überlegen kann, okay, wie könnte ein Cover aussehen und wie würden wir den Klappentext gestalten und welche Marketing-Tools würden da vielleicht funktionieren, all diese Dinge.
Genau, ja, Text ist natürlich das Wichtigste, das ist der Kern, von dem alles Weitere ausgeht, also das muss 100%ig sitzen, aber trotzdem ist da natürlich auch viel dabei, um den Text herum, um das wir uns Gedanken machen. Also das Cover, wie du sagst, es ist sehr, sehr zentral natürlich. Das ist das allererste, was man sieht. Die Bücher liegen auf Büchertischen und wie kann man auffallen und wie kann man aber trotzdem die richtigen Signale senden. Der Titel ist natürlich unheimlich wichtig. Kurztext, wie du sagst, aber dann auch, wie vermarkt man das? Wer ist unsere Leserin, wer ist unser Leser da draußen und wo können wir den erreichen? Also all diese Fragen sind dann sozusagen nachgelagert, sobald man den Text hat und in diese Programmplanung geht, fängt man an, dieses Paket für das Manuskript zu schnüren.
Wie sind da eigentlich so die zeitlichen Horizonte? Weil ihr plant ein Jahr im Voraus das Programm, zum Beispiel 24 im Frühjahr plant ihr das Programm für 25. Wie sind dann so die Schritte, wenn du jetzt das fertige Manuskript dann vorliegen hast, zum Beispiel jetzt auch für mein Buch? Wann geht es dann so in die Planung fürs Cover? Wann wird da eine Agentur beauftragt? Wann gehen dann so Überlegungen los, was Titelgestaltung angeht und so? Kannst du da vielleicht einmal so ein bisschen erzählen, wie das funktioniert?
Ja, natürlich. Also es beginnt trotzdem alles sozusagen mit dem Lesestoff. Also es ist so, dass wir einen Brief schreiben, einen Empfehlungsbrief und das Buch sozusagen einordnen für unsere Kolleginnen. Was ist das für ein Genre? Was ist das für eine Handlung? Und was könnte man sich vorstellen? Und dann lesen die Kolleginnen aus den anderen Abteilungen mit und dann gibt es eine Sitzung und dann spricht man gemeinsam über die Manuskripte, die man gelesen hat, über das kommende Programm und fängt dann an, gemeinsam ein Paket zu schnüren. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir eine Sitzung haben und dann ist klar, okay, wir brauchen dieses Cover und das ist der Titel, sondern das dauert wirklich auch. Das braucht einfach Zeit. Nach dieser ersten Sitzung ist es meistens so, dass wir schon uns ein Konzept überlegen und dann geht es ins Cover-Briefing, wie du schon richtig gesagt hast. Und dann dauert es natürlich auch, bis die Agentur da mit Vorschlägen kommt und dann gibt es eine erste Coverrunde. Also es ist wirklich ein längerer Prozess und meistens ist es auch so, dass wir den AutorInnen diese Zwischenschritte ersparen. Also sozusagen diese internen Diskussionen würde ich jetzt gar nicht an dich so herantragen. Also natürlich würde ich, wenn es darum geht, was machen wir mit dem Titel, dann würden wir uns natürlich zusammensetzen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass das so interne Runden sind, wo wir uns die Cover anschauen und dann hoffentlich im besten Fall dann nach einer gewissen Zeit, das kann sich 2-3 Monate im Zweifel hinziehen. Wenn man dann ein Cover hat, dann zeigt man es dir und erzählt dir natürlich auch, was die Pläne sind. Und also wir versuchen natürlich auch die AutorInnen da, so gut es geht, eben mit einzubinden. Und wir haben ja auch schon zum Beispiel über mögliche Vermarktungsansätze gesprochen. Also es ist immer, immer hilfreich, wenn man natürlich jemanden hat wie du, die auch einfach sehr, sehr viele Ideen mitbringt und einfach viel Freude auch an diesem Konzept, da gemeinsam dran zu arbeiten. Das ist der beste Fall.
Es gibt ja mehrere Agenturen, die Cover designen. Zum Beispiel ist mir total positiv aufgefallen, das Favoritbüro in München. Mhm. auch gesehen, dass ihr mit denen zusammenarbeitet. Wie entscheidet sich das, welche Agentur man da beauftragt für ein Buch? Ist das immer so ein bisschen auch genreabhängig?
Ich weiß gar nicht so sehr, ob es genreabhängig ist, auch so ein bisschen in welche Ästhetik man geht. Also man hat ja schon gemeinsam gearbeitet und es ist so ein bisschen Bauchgefühl natürlich auch, dass man sagt, ah, dieser Stoff mit dem Cover, was wir uns jetzt so vorstellen, das könnte gut eben zu Favoritbüro passen oder zu einer anderen Agentur. Das sind einfach so Erfahrungswerte dann, nach denen man das entscheidet.
Und im Hintergrund läuft das Lektorat, das heißt, im Dezember hast du dann das Buch auf dem Tisch bei dir, genau. Und fängst an, das zu lesen. Und also, womit kann ich da rechnen, Duigo? werde ich eine schöne, friedliche Adventszeit haben oder habe ich dann quasi schon das fertige Lektorat und werde die Adventstage damit verbringen, die zu überarbeiten?
Also du wirst friedliche Adventstage auf jeden Fall. Nee, also das so schnell musst du da, und das ist ja auch wirklich, dadurch, dass wir jetzt schon so eng zusammenarbeiten, wird die Überarbeitung dann eben, das war das, was ich auch vorhin meinte, im Nachgang, glaube ich, nicht so schlimm sein. Und die Adventszeit, so schnell geht es tatsächlich nicht einfach. Wir nehmen uns natürlich auch Zeiten, in denen wir sagen, hey, ich lektoriere hier, und wir ziehen uns dann auch schon mal aus Runden raus. Aber natürlich ist es einfach so, dass viel parallel läuft, sodass wir uns jetzt nicht einfach 3 Wochen blocken können, um am Stück immer zu arbeiten. Aber natürlich ist es so, dass uns daran gelegen ist, dass wir so schnell wie möglich Feedback geben. Aber die Adventszeit, die werde ich dir jetzt nicht irgendwie madig machen. Also dann fangen wir im neuen Jahr an. Und ich glaube, das ist ja auch, man weiß es ja vorher. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das eine Blackbox ist, sondern wir arbeiten jetzt schon so eng zusammen. Das wird, glaube ich, nichts, was du nicht kommen siehst. Also da wird jetzt nicht plötzlich eine Figur irgendwie neu reingeschrieben oder so. Und deswegen, genau.
Ja, was mache ich, was ich dafür lustig
bin? Chris, jetzt machen wir keine Special Effects.
Nee, keine Sorge. Oh, ich freue mich. Ich bin so eine totale Weihnachtselfe. Insofern bin ich happy, dass ich Zeit dann richtig zelebrieren kann und ein bisschen abschalten, bevor es dann ja quasi auch schon ins nächste Projekt geht. Und jetzt kommt ein bisschen so eine Newbie-Frage, wo du wahrscheinlich denkst, oh Chris, also das musst du doch wissen.
Nein, das glaube ich nicht. Wenn, dann habe ich es dir ja nicht gesagt, dann bin ich ja schuld, wenn du es nicht weißt.
Für viele ist das bestimmt so Common Sense, aber ich weiß es einfach nicht, weil wenn das Lektorat abgeschlossen ist, dann gibt es ja diese Druckfahnen. Was ist das und warum heißt das Fahnen? Also warum, was ist das genau? Ist das quasi schon wirklich so, dass Manuskript, wie es dann in den Druck geht?
Genau, das ist das gesetzte Manuskript. Da sieht man sozusagen, wie der Umbruch auch aussieht. Also da kannst du sozusagen auch schon die Doppelseiten sehen. Da siehst du einfach, wie das gedruckte Buch im Grunde genommen nachher aussehen wird. Also es ist gar nicht, und das ist tatsächlich so, wir geben das Manuskript in den Satz und dann kommen die Fahnen zurück. Also es kann auch unterschiedlich sein, also das kann auch abweichen. Es gibt auch Situationen, wo dann erst das Word-Dokument Korrektur gelesen wird, aber in den meisten Fällen ist es so, dass man das in den Satz gibt, dann kommen die Fahnen, es wird nochmal Korrektur gelesen von extern, also einfach das Rechtschreibfehler und Grammatikfehler, also Kommasetzung und solche Dinge, also wirklich eher so formale Dinge dann nochmal überprüft werden und dann bekommst du, auch wenn es Korrektur gelesen wurde, die Fahnen, da sieht man fast schon, wie es dann als fertiges Buch aussehen wird.
Das stelle ich mir auch einen aufregenden Moment vor. Und wie kurz vor ET passiert das? Also wann kommen die Druckfahnen dann so in der Regel? Oder kann man das auch gar nicht so pauschal sagen?
Ich kann es gerade dir im Moment nicht sagen, aber es ist tatsächlich wie bei allem, das hast du ja schon gemerkt, wir haben meistens relativ viel Vorlauf. Also es gibt natürlich auch Situationen, wo man vielleicht sehr schnell erscheinen muss, wo dann auch alles innerhalb kürzester Zeit passiert und die Fahnen schnell kommen. Und also es gibt sogenannte Schnellschüsse, wenn aus aktuellem Anlass vielleicht im Sachbuch mal was kommen muss. Mhm. Oder wenn man einfach zeitgleich mit dem internationalen ET zum Beispiel erscheinen möchte, dann kann das auch schon mal sein. Aber im besten Fall ist es tatsächlich so, dass man einfach einen gewissen Vorlauf hat, Puffer hat, falls irgendwas sein sollte. Wir hatten letztens den Fall, da hat sich eine Autorin am Arm verletzt. Solche Dinge können natürlich auch immer sein. Deswegen planen wir immer mit genug Puffer, dass, falls was sein sollte, dass man immer noch den ET halten kann.
Okay, und dann sind die Druckfahnen quasi einmal abgenommen und alle haben einmal drüber gelesen und dann geht das in den Druck. Und dann kommt ja dieser Moment und ich glaube, da werde ich wahrscheinlich weinen, weil ich jetzt schon, wenn dann der Paketbote klingelt und einfach diesen Karton mir gibt, wo dann diese 20 Rezensionsexemplare schon drin sind, nee, das sind keine Rezensionsexemplare, ne? Das sind einfach 20 fertig gedruckte Bücher, die ich quasi schon vor Erscheinen zugeschickt bekomme. Und wo ich dann zum ersten Mal dieses Buch, was gerade noch in meinem Kopf ist, dann in Händen halte. Und das ist irgendwie so der Full-Circle-Moment. So voll crazy irgendwie die Vorstellung, dass also dass diese Idee, die eigentlich nur in meiner Fantasie war, dann plötzlich so ein Produkt geworden ist, was ich in den Händen halten kann und was dann auch irgendwie in den Buchhandlungen liegt. Das war auch für mich ein Grund, warum ich immer gesagt habe, ich will in einem Verlag veröffentlichen. Mhm. Und eben nicht im Self-Publishing. Ich weiß nicht, ich habe mich so in diese Idee verliebt, irgendwann mal in die Meiersche am Neumarkt zu gehen. Da war ich früher so oft und habe da in diesem Café gesessen und habe wirklich stapelweise Bücher irgendwie mir angelesen und Kaffee getrunken. Und habe mir immer vorgestellt, wie cool wäre das, wenn ich irgendwann mal hier reinlaufe und dann liegt da einfach mein Buch. Ja, da freue ich mich.
Ich kann mir wirklich gar nicht vorstellen, wie das für dich sein muss dann. Weil selbst für mich ist es immer ein ganz, ganz toller Moment, wenn dann die Bücher endlich da sind. Weil eben es ist einfach, ja auch, es dauert ja auch einfach sehr lange, bis man dann endlich das fertige Buch in seinen Händen halten kann. Also selbst ich bin dann immer wie ein kleines Kind im Süßigkeitenladen, wenn ich dann das Buch sehe und dann in die Innenklappen und dann mich einfach darauf freue. Oder auch bei Lesungen, das Beste ist einfach bei Lesungen, wenn man dann die Autorin oder den Autor so strahlend mit seinem Buch sieht, das ist echt immer richtig besonders. Also ich freue mich auch schon jetzt darauf und das müssen wir dann natürlich gebührend zelebrieren.
Kommst du dann auch zu meiner ersten Lesung?
Ja, na klar, also unbedingt.
Okay. Oh, das finde ich aber schön. Ja, dieses ganze Thema Lesungen und dann auch irgendwie diese Premierenlesung. Da habe ich jetzt im August so ein Lesungstraining gebucht mit einer Agenturkollegin, mit der Julia Linhoff zusammen. Das werden wir hier im Podcast dann auch nochmal Revue passieren lassen, wie das so gewesen ist und welche Tipps wir da bekommen haben. Weil wir beide da auch so ein bisschen zwiespältige Gefühle haben. So auf der einen Seite diese absolute Freude und so ein Hochgefühl bei der Vorstellung, dass da wirklich dann Menschen kommen, die das Buch gelesen haben oder die das irgendwie interessant finden. Und auf der anderen Seite natürlich auch so ein gewisses Lampenfieber, weil es einfach nicht so die Komfortzone ist, weil man es ja einfach nicht gewohnt ist, sich da auf so eine Bühne zu stellen und vor allem auch vorzulesen. Also ich habe ja zwei Töchter. Insofern lese ich hier und da mal vor, aber wirklich auch mit der Stimme zu arbeiten, die Atemtechnik, die man dann vielleicht ja auch braucht, um dann nicht in so eine Schnappatmung zu verfallen und da durchzustottern. Wie laut soll ich lesen? Wie viele Pausen soll ich machen? Wie lang sollten diese Abschnitte sein? Wie kann ich die vorher präparieren und all diese Dinge? Das sind auch so Gedanken, die ich mir jetzt schon interessanterweise mache. Und wo ich mich dann auch gut darauf vorbereiten möchte, damit du, wenn du mich dann bei meiner ersten Lesung besuchst, dich auch freuen kannst und denkst, ach, die Chris, die hat sich vorbereitet.
Du, ich habe überhaupt gar keine Zweifel daran, dass das mega gut werden wird. Aber ich finde, das ist das, was ich vorhin meinte. Also du denkst halt schon immer direkt auch im Voraus Dinge mit und machst es dann für dich. Deswegen umso besser. Und da hast du ja auch schon dir so ein Netzwerk aufgebaut. Und das finde ich irgendwie auch so toll, gerade in dieser Spannungs-Community, dass man sich gegenseitig irgendwie pusht und hilft. Fühlst du dich da so als Newbie? Also wie sind da so deine Erfahrungen?
Oh, total gut. Also das kann ich auch eigentlich nur empfehlen. Ich habe mich im Syndikat angemeldet und da war jetzt Darmstadt, genau, war die Kriminale. Und da war ich zum ersten Mal da und so viele nette Menschen getroffen. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass ich total herzlich empfangen worden bin. Das ist irgendwie eine ganz coole, dass ja auch so ein bisschen eingeschworene Gemeinschaft ist. Das war dann auch, also ich finde das nicht so easy, als neue Person in so eine gewachsene Gruppe reinzukommen, wo man merkt, oh, die kennen sich schon lange, die, weiß ich nicht, sind mega vertraut miteinander und dann komme ich da und ich habe ja eigentlich nur nichts vorzuweisen. Der Imposter lässt auch hier wieder grüßen. Mein Buch ist noch nicht mal fertig geschrieben. Und dann quasi diese Balance zu finden zwischen man will einen guten Eindruck hinterlassen, man will sich aber auch nicht irgendwie verstellen oder anbiedern, so ein bisschen People-Pleasing-mäßig, sondern man will ja einfach nur irgendwie nette Leute kennenlernen. Und wenn daraus dann irgendwie ein cooles Netzwerk entsteht und Kontakte, umso besser. Und so wächst das von allein. Ich habe vor diesem ganzen Netzwerkthema immer so ein bisschen Bammel gehabt als introvertierte Person. Weil ich mir immer vorgestellt habe, dieses klassische, man geht zu einer Messe, man steht irgendwo mit einem Drink rum und muss dann so Leute anhauen aus der Kalten und so ein bisschen Klinkenputzen mäßig. Und so ist es aber nicht, sondern es ist eher etwas, was ganz organisch und was ganz natürlich passiert. Zum Beispiel auch, wenn man auf diese Festivals geht oder auf Messen geht und so. Und dann
trifft man sich da, man wird Leuten vorgestellt und so lernt man wieder andere Leute kennen und ist auch mal viel über die sozialen Netzwerke, dass man sich dann da verknüpft und in Kontakt bleibt und sich verabredet, wenn man irgendwo auf einer gemeinsamen Veranstaltung ist. Und das ist für mich so angenehm. Also ich bin richtig froh, dass es so läuft und nicht dieses Horrorszenario, ich mit einem Sekt in der Hand irgendwo.
Oh Gott, ich kann das so gut nachvollziehen.
Den Leuten so an den Hals werfen.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Das ist auch das, woraus meine Albträume gestrickt werden, glaube ich. Dieser Moment, beim Networken, ganz schlimm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da Krimi- oder Thriller-Autorinnen und Autoren einfach sehr, sehr nett sind. Also es ist wirklich ganz interessant, weil sie über die absoluten menschlichen Abgründe schreiben, aber selbst einfach total nett sind und sich gegenseitig unterstützen. Also das finde ich wirklich auch toll, weil das ja auch schon eine Tätigkeit ist, in der man viel auf sich selbst zurückgeworfen ist. Umso besser, wenn man dann ein Netzwerk hat.
Hast du echt den Eindruck, dass das auch schon so genreabhängig ist?
Also ich habe jetzt die Erfahrung nicht gemacht. Also auch in anderen Bereichen habe ich immer das Gefühl, dass man sich gegenseitig so als Kreative unterstützt. Aber ich glaube, in der Spannung ist es vielleicht einfacher, weil man relativ viele Veranstaltungen auch hat. Viele Zusammenschlüsse, eben das Syndikat oder Krimi-Festivals, auf denen man sich begegnet. Also ich glaube, in der Spannung sind viele Events auch, die das so ganz gut ermöglichen. Ohne dass ich jetzt, also ich will jetzt gar nicht für die anderen Bereiche sprechen. Aber ich glaube, da ist es einfach besonders augenscheinlich, dass da viel Struktur bereits vorhanden ist.
Boah, du Iko, ich bin so gespannt, wo unsere Reise noch hingeht und wo dieses Buch irgendwann mal landen wird. Ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Es war einfach wundervoll, mit dir zu sprechen.
Oh, das hat echt gut getan. Oh, das freut mich. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann schreibt mir das gerne an mail@kreativdate.de oder bei Instagram. Christina_Warnert ist das Handle. Und ja, schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss, du Iko.